Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ja, herzlich willkommen und mit einem ganz besonderen Gast. Friedrich Lichtenstein ist heute zu Gast bei Plus 1. Er ist viele Männer in einem. Er ist der Delfinmann, er ist der Kommissar. Er war der Schmuck-Eremit, der Glitzer regnen lässt. Den meisten ist er sicherlich bekannt dadurch, dass er in der Edeka-Reklame durch die Gänge tanzt und alles, was er sieht, als super geil bezeichnet.
Super Atmo, super Laune, super Party. Super geil, super Urlaub, super Wetter, super Sommer, super geil, super ätzend, super hässlich, super heftig, super geil, super horny, super sporty, super sick, super geil.
Ja, und das erstmal würdevoll rüberzubringen oder so, dass es nicht albern klingt, das muss man erstmal schaffen. Aber diese Aufgabe war, glaube ich, genau deine Kragenweite. Herzlich willkommen, Friedrich Lichtenstein.
Hallöchen.
War deine Kragenweite, ne?
Sowas. Das war aber nicht der Edeka-Spot, den du gerade gespielt hast.
Nee?
Nee. Das war davor. Ist nicht so schlimm. Das war davor.
War das davor. Mhm. Sagen wir, es lässt sich zusammenfassen unter dem Begriff, du bist der Supergeil-Typ. Da beißt die Maus keinen Faden ab, egal wie man es dreht oder wendet, egal wie rum man es hält.
Ja, das ist für, ich will ja niemanden kränken. Ich weiß ja, das ist der Schoß. Das größten Übels auf unserer Welt ist immer die Kränkung. Und die Gekränkte, die bauen richtig Scheiße. Ich muss sagen, dass das natürlich nicht so stimmt.
Natürlich stimmt das nicht so.
Nee, das ist, du bist Journalistin, du weißt, du kennst die Mechanik.
Ja.
Wenn ich sage, ich habe kein Schaf gefickt, dann haben sich die Leute gemerkt, da war irgendwas mit dem Schaf. Irgendwie hat jemand ein Schaf gefickt. Ich habe es mal im Radio gehört. Also, das ist ja die Perversion deines Handwerks.
Ja.
Und es hilft nicht, wenn ich sage, das hat mit meinem Leben nichts zu tun.
Du hast recht, es hilft nichts. Aber du bist auch jemand, der in meinem Leben schon mehrmals aus einem schönen Moment einen wunderschönen Moment gemacht hat. Und es ist so, dass wir unsere Gäste hier in dieser Sendung gerne über eine kleine Geschichte vorstellen. Und ich habe eine kleine Geschichte mit dir und mir in den Hauptrollen, die, finde ich, auch viel über dich sagt. Und zwar war es mein 33. Geburtstag. Man muss dazu wissen, dass du, Friedrich Lichtenstein, am 2. Januar immer Geburtstag
hast. Das stimmt allerdings.
Und ich, Caro Corneli, ich habe immer am 1. Januar Geburtstag. Und an meinem 33., da wurdest du 55 Jahre alt, nur 24 Stunden später. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir gemeinsam in unseren gemeinsamen 88. hinein tanzen wollen. Und das haben wir dann umgesetzt, und zwar etwas mehr als eine Minute. Also wir haben es jetzt auch gar nicht ausschweifen lassen. In einem wunderschönen Loft, wollen wir später gerne noch drüber reden. Und haben da gemeinsam in unseren 88. Geburtstag getanzt. Und ich finde, das sagt viel über dich aus, dass du nämlich nicht nur vor dem Mikro und vor den Scheinwerfern so ein charmanter und bezaubernder Gastgeber bist, sondern auch im, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger privaten Rahmen. Das habe ich seinerzeit sehr genossen, diese Anekdote mit dir.
Kann mich auch erinnern.
Kannst dich auch erinnern. Es war ein Song von den Carpenters, zu dem wir gemeinsam getanzt haben. Der heißt Close to You, glaube ich.
Ja.
Ach, den höre ich immer noch gerne.
Ich auch.
Und manchmal habe ich das Bedürfnis, mit diesem Song aufzutreten. Ich will den manchmal singen in der Öffentlichkeit. Und ich kann mich dann jedes Mal zurückhalten, weil ich glaube, dass es in meinem Kopf schöner klingt als jetzt zum Beispiel vor allen Leuten. Sag doch noch mal was über 2019. Wie lief es so bisher?
Oh mein Gott. Also es ist hat immer noch ein zu hohes Tempo, muss ich sagen.
Echt? Immer noch?
Ja, ich würde gern, aber ich komme einfach nicht dazu, Nein zu sagen. Muss zu allem Ja sagen, weil alles irgendwie cool ist. Und ich weiß, wie blöd es ist, wenn man Türen zuschlägt.
Mhm.
Und da mache ich alles, was kommt. Sieht sehr gut aus.
Sehr gut aus. In diesem Jahr, das sich langsam hinten über neigt, das sich seinem eigenen Ende in einer Geschwindigkeit entgegendreht, das einem hui schwindelig werden kann. Der reizende Friedrich Lichtenstein, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke, Caro.
Jahr ist bald vorbei. Steht natürlich immer ein großes Fest an, ne? ein Silvesterfest. Aber das ist jetzt gar nicht meine profane Frage, die ich dir stellen will, wie willst du Silvester feiern, sondern vielmehr, wie feiert man überhaupt ein gutes Fest? Ich habe dich immer als wirklich hervorragenden Gastgeber kennengelernt und das braucht ja ein paar Eigenschaften dafür. Was wären das für Eigenschaften, die man dafür braucht?
Man muss es nötig haben. Also man muss es selber brauchen, also dass es eine gute Party wird. Dazu gehört ja, dass es auch immer ein bisschen eskalieren darf, dass man eine Grenze überschreiten darf, für die man sich dann nicht schämen muss am nächsten Tag. Und dass man ja ein bisschen über sich hinaus wächst. Mhm. Und dafür ist Rausch und Fest ganz gut.
Mhm. Jetzt braucht es ja nicht nur einen hervorragenden Gastgeber, sondern auch eigentlich ganz gute Gäste.
Mhm.
Na, wie würdest du sagen, ist so eine ganz gute Zusammenstellung von Gästen? Also was für Typen braucht man?
Also divers ist ganz gut. Es gibt verschiedene Partys. Es gibt ganz große Partys, wo man sich am Schluss mit drei Leuten in der Ecke hockt und rumkichert. Oder es gibt kleine Partys. Und die Leute sollten unterschiedlich sein. Immer ein paar Fremde ist auch sehr gut. Nicht zu viel, dann ist wieder blöd. Sollte dunkel sein. Und es muss Musik geben. Und es muss Leute geben, die amorös gestimmt sind. Also am besten sind Partys, wo wirklich Leute auch sind, die sexuell agieren, sage ich mal. Oder die auch an dem Abend was suchen.
Aber Ausstrahlung reicht oder muss man da direkt in medias res gehen?
Die sollten das schon auch vorhaben an diesem Abend. Das irgendwie, und dann, also man muss sich ja nicht selber, aber wenn die um einen herum sind, dann schon mal ganz gut. Dann führt das zu irgendetwas und das finde ich eigentlich ganz gut an Partys.
Ich hatte dich gerade nach den Eigenschaften für einen guten Gastgeber gefragt.
Ja. Ich habe verstanden, für eine gute Party.
Nee, Gastgeber habe ich auch, das haben wir ja schon genau ordentlich abgehandelt. Erst Gastgeber, dann Party. Nur ich wollte darauf nochmal zurückkommen. Zum Beispiel ist ja ein guter Gastgeber auch jemand, der seine Gäste gut unterhalten kann. Wäre zum Beispiel ein guter Gastgeber jemand, der einen guten Witz erzählen kann?
Ja, das ist auf jeden Fall so.
Ja?
Ja.
Okay, ich würde es gerne mal an dir ausprobieren. Ich habe einen mitgebracht, von dem ich das Gefühl habe, er passt vielleicht gut zu dir. Und das ist mein Lieblingswitz, über den, das sage ich jetzt gleich, nie einer lacht. Es geht hier um einen arbeitslosen Artisten, der lebt in Stendal. Das ist, wenn ich richtig informiert bin, in Thüringen. Das ist eine sehr kleine Stadt, da passiert wirklich nicht viel. Die haben eine Kreissparkasse, einen Friseur und einen Bäcker und mehr ist da nicht. Und naja, und er lebt da immer so vor sich hin und wartet eigentlich auf seinen großen Durchbruch. Und eines Tages kommt ein Zirkus in die Stadt und da geht dieser Artist zum Zirkusdirektor hin. Und er sagt zu ihm, ich habe die Nummer, die uns beide weltberühmt machen wird. Was soll ich dir sagen? Und er sagt, na gut, das höre ich mir an. Und der Artist sagt, pass mal auf, deine Arena, die müssen wir so einen halben Meter hoch mit Exkrementen auffüllen. Und der Zirkusdirektor sagt so, aha. Und er sagt, und dann hängen wir an die Decke von deiner Arena eine 1 Tonnen schwere Stahlkugel. Und der Zirkusdirektor sagt, mhm. Und dann sagt der Artist, und dann lassen wir die Kugel fallen. Und dann sagt der Zirkusdirektor, aha, und dann? Und dann sagt der Artist, und dann komme ich ganz in Weiß.
Ja, ist echt eine gute Nummer.
Ja, oder?
Im Berghain machen sie solche Sachen.
Ja, aber ohne die Stahlkugel, oder?
Nee, mit diesen Zutaten.
Wirklich?
Ja, die machen, aber obwohl die machen es nicht so oft, aber die machen es schon auch manchmal.
Ja.
Alles mit Kacke fluten.
Ja. Oh nein, ich hatte extra versucht, dieses schlimme Wort zu umgehen. Aber ja, so ist es doch, oder? Der Künstler hockt in seiner kleinen selbstgewählten Einsamkeit und wartet, bis der Zirkus vorbeikommt.
Das ist gut, aber der Witz ist eigentlich ganz gut.
Ja.
Ich habe ihn noch nie gehört.
Nein?
Nee.
Auch nicht von mir demnach?
Nee.
Hattest du gesagt, du hast auch einen mitgebracht?
Ja, aber mir ist gerade eingefallen, ich glaube, den kann ich gar nicht erzählen. Darf ich nicht erzählen? Ja.
Ach so, ist
steht
der wirklich...
nicht zu.
Okay, geht hier nicht mehr an
geht
der Stelle. Ja, schade. Dann senden wir statt des Witzes von Friedrich Lichtenstein ein langgezogenes Piep. Die einen sagen, das Trinken sei eine kulturhistorische Konstante der Menschheit und man könne natürlich ohne Alkohol Spaß haben, aber wozu? Ich selbst trinke gerne, bin aber nur allzu vertraut mit den Schattenseiten dieses breiten Sports, um jemals ernsthaft an jemanden die Frage zu richten, warum trinkst du nicht? Martin Kess und seine Frau Charlotte Roche trinken beide nicht mehr, schon länger, und haben vielleicht gerade deshalb eine Antwort auf die Frage, Wie feiert man eine richtig gute Silvesterparty, aber ohne Alkohol?
Ich habe euch ja zugehört und ich muss an dieser Stelle mal sagen, ich wusste bisher nicht, dass in einem kurzen Satz über Sex mit Schafen so viel Wahrheit stecken kann. Also ich möchte mich bei Friedrich für diesen Satz bedanken.
Ja, gern.
Den hänge ich mir auf.
Ja.
Der ist, ja, du solltest sozusagen Krisenberater werden für Politik und Prominenz. Dann fangen die erst gar nicht an, zu versuchen, aus dem Schlamassel wieder rauszukommen.
Ja, ich glaube, Journalisten wissen das schon.
Ja. Aber das ist ja gar nicht der Grund, warum wir uns heute um dieses Mikrofon versammelt haben, beziehungsweise du um dein Telefon, sondern um die Frage zu klären, ja, wie feiert man denn eine gute Silvesterparty ohne Alkohol?
Ich muss erst mal sagen, wenn man nicht trinkt, dann neigt man natürlich dazu, eigentlich um 11 ins Bett zu gehen. Ne? Weil das gehört ja dazu, zu einer Party und zu dem Rausch, dass der Rausch einen die Dinge überwinden lässt. Also die Müdigkeitskurven oder auch die Langweiligkeitskurven. Und man macht einfach immer weiter, bis man dann so überdreht, dass man am nächsten Tag denkt, boah, das war eine unfassbar tolle Nacht. Und ich habe so überlegt, ich würde gerne zwischen Rausch und Ritual unterscheiden bei dieser Frage. Weil wenn es um den Rausch geht, da muss ich natürlich total passen. Wenn man keine Rauschmittel nehmen will, egal ob jetzt Alkohol oder was anderes, dann gibt es, naja, vielleicht außer Tanzen fällt mir dann wenig ein, was einen überhaupt berauschen kann. Wenn man eine Party darüber definiert, muss man dann sagen, ja, dann wird es schwierig. Ich finde aber, wenn man die ganzen Rituale sich anguckt, die mit Alkohol verbunden sind und die so unzertrennbar mit Alkohol verbunden sind, dass alle Leute sagen, das geht nur mit Alkohol, dann finde ich, da lohnt es sich drüber nachzudenken, kann man diese Rituale nicht auch so öffnen, dass diejenigen, die nicht trinken oder nicht trinken wollen, trotzdem daran teilhaben können.
Das hieß dann, dass man sich Apfelsaftschorle ins Sektglas gießt? Oder
nee, wie? Aber eben genau. Aber das, finde ich, ist so freudlos und lieblos. Ne? Also wenn ich jetzt Gastgeber bin und ich weiß, da kommt jemand, der trinkt nicht, dem dann einfach so eine Tetrapack-Apfelschorle hinzustellen, während die anderen fancy Cocktails trinken, das meine ich. Ich finde, es gibt mittlerweile so viele tolle Sachen, auch in Bars oder so, wenn man fragt. Ne? Die Barkeeper machen ja wirklich auch richtig coole, spannende, leckere, alkoholfreie Cocktails, die so richtig Spaß machen zu trinken. Und das finde ich dann zum Beispiel, das finde ich eine gute Alternative. So, das meine ich, dass man die Leute mit reinholt und nicht so lieblos abschiebt. Beim Essen, finde ich, ist das doch genau das Gleiche, wenn ich Fleischesser bin und ein Vegetarier dabei ist.
Dann legst du dem auch nicht eine Scheibe Brot hin.
Ja, so. Ne? Und dann kann man dieses, wir stoßen auf was an, wir feiern, wir machen es uns feierlich. Das kann man natürlich, diese Rituale, finde ich, die kann man sehr gut ersetzen. Und da werden, finde ich, die Angebote auch immer besser. Den Rausch kannst du natürlich nicht mit alkoholfreiem Gin erzeugen.
Was verändert sich denn, also wenn man jetzt eine Weile nicht trinkt und man ist es gewöhnt, dass irgendwann diese Geselligkeit und so dieses heitere, brabbelige Miteinander einsetzt? Was verändert sich denn für denjenigen, der nicht getrunken hat nach einer Weile?
Also ich fand Partys auch schon schwierig, als ich getrunken habe. Also wenn ich zum Beispiel in so Gespräche gefangen bin und ich komme da nicht wieder raus, ich weiß nicht, wie ich jemand, der auf mich einredet, wie ich dieses Gespräch beenden kann. Ne? dann ist natürlich eine Möglichkeit, noch schneller, noch mehr zu trinken, weil man dann denkt, man merkt nicht mehr, wie schrecklich das Gespräch ist. Wenn man nicht trinkt, merkt man natürlich eher noch mehr, wie schrecklich das Gespräch ist. So. Aber vielleicht hätte ich mehr daran arbeiten müssen, so eine Technik zu entwickeln, wie entkomme ich so einem, also weißt du, dieses, wenn jemand dir viel zu nahe kommt, dir viel zu tief in die Augen schaut und dich mit irgendetwas sozusagen besessen zulabert und du bist einfach nur so ein, du kannst nichts dagegen tun und der möchte auch gar nicht, dass du mit dem redest, sondern der möchte dir jetzt eine Geschichte erzählen.
Furchtbar. Ganz furchtbar.
So, ich bin oft derjenige, der so besessen und redundant immer wieder das Gleiche erzählt und möchte an dieser Stelle bei allen Leuten sagen, Entschuldigung, Leute. Aber es ist natürlich auch nicht das Einzige, ne, was passiert, wenn man Alkohol trinkt. Also mir wäre es jetzt ein bisschen zu günstig, das darauf runterzubrechen. Leute trinken Alkohol und dann fangen sie an, dich anzuspucken beim Reden. Nee. Da gibt es ja auch noch was dazwischen.
Nee, das ist auch so. Ich habe da auch wirklich keine Mission und ich bin auch, kann auch sehr viel anfangen mit dieser Idee, dass das Rausch und Menschheit, dass das schon auch zusammengehört und dass das eine Funktion hat. Ne? Die Frage ist immer, wie sozusagen, was verdränge ich durch den Alkohol oder wozu brauche ich den Alkohol, dass ich Sachen mache, die ich mich sonst nicht traue? Da wäre es ja eigentlich klug, mal darüber nachzudenken, wieso traue ich mich das eigentlich nicht ohne Alkohol? Mit fortschreitendem Lebensalter, wenn man mehr zu sich selbst finden möchte.
Ich weiß gar nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Bitte? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich hineingeraten bin. Also wir sind hier in Vorbereitung von Silvester. Ja. Und da sind Sie alle einig, das ist die lange Nacht der Amateure. Da gibt es keine zwei Meinungen dazu.
Ja.
Ich glaube, Rausch ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wer keinen Alkohol verträgt, der soll auch was anderes nehmen. Weil Rausch ist wichtig, sonst platzt uns die Hutschnur. Und wenn man feiern geht, da muss man wahrscheinlich die Feierei anders definieren. Es gibt ja wahrscheinlich auch Feiern ohne Alkohol, vielleicht auch Familienfeste, ist vielleicht ganz gut, nicht zu trinken und oder keine Ahnung. Und es gibt aber auch Feiern, da geht man hin, um zu trinken. Da muss ich sagen, wenn man dann irgendwie keinen Bock hat zu saufen oder andere Sachen zu nehmen, kann man tatsächlich auch mit einem Glas Wasser da reingehen und kann sich so ranschmarotzen an die gute Laune der anderen und kriegt sogar ein bisschen was ab von dem Schwips, den die haben und so. Und da kann man rumschlendern und ist dann dabei. Wenn die aber alle nicht trinken, es hell ist, die Musik ist sehr leise, keiner raucht, ist furchtbar.
Ich gebe dir da total recht und ich würde ja auch im Zweifel einfach nicht dahin gehen. Ich bin ja nicht derjenige, der sagt, stellt euch da hin mit einem Schild um den Hals, Alkohol ist scheiße. Das meine ich ja gar nicht.
Das ist eine ganz persönliche Entscheidung.
Ich glaube.
Nee, das ist aber gut. Das ist wirklich ein schönes Schild. Das sollte man verteilen in so einer Bar.
Na gut, und dann komme ich. Okay, dann komme ich.
Alkohol ist scheiße. Ist ein sehr gutes Schild.
Martin, wenn du mit diesem Schild auf einer Party auftauchst, dann hast du erst recht sehr viele von diesen Gesprächen mit den Leuten, die nicht mehr aufhören wollen, mit dir darüber zu sprechen.
Ja, das stimmt.
Aber gut, wir können festhalten, man macht es sich eben schön, man gewöhnt sich auch daran, keinen Rausch zu haben, so habe ich dich jetzt verstanden, man macht es sich eben schön und das, wie Friedrich jetzt gerade gesagt hat, sich ranwanzen an die gute Laune von den anderen, da ein bisschen launisch mal rotzen und so co-betrunken sein, das funktioniert ja sicherlich auch.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich werde das sowohl das mit dem Schild als auch mit Co. betrunken sein. Ich werde es beides ausprobieren, sind meine Vorsätze fürs neue Jahr.
Oh, wie lieb von dir. Danke. Dann ein schönes neues Jahr für dich. Auf.
Alles klar.
Ins schöne neue
Jahr.
Tschüss,
Caro.
Vielen Dank.
Tschüss, Friedrich.
Bella Musica, Goldberg und Hirsch heißt dieses Stück.
Ja.
Du hast jetzt gerade hier so gesessen, als würdest du das zum ersten Mal hören, aber wirklich ganz begeistert sein davon.
Ich habe es wirklich, also richtig lange nicht gehört.
Ja, wie alt ist das Stück?
Das ist 2014 entstanden, 2013 und dann 2014 veröffentlicht von dem Konzeptalbum Bad Gastein.
Was ein fantastisches Konzeptalbum ist, wirklich. Ja. Ein Popmonster ist das.
Ja, es ist richtig gut geworden. Also ich finde auch, das Timing war unglaublich gut, muss ich sagen. Da bin ich richtig stolz. Es war die Zeit, ich bin von den Dreharbeiten für diesen Werbespot gekommen, habe meine Kinder getroffen und gesagt, also wenn das gezeigt wird, was ich gerade gemacht habe, dann muss ich vorbereitet sein. Falls sich einer tatsächlich für mich interessiert, dann muss er da irgendwas finden. Und dann habe ich das geschafft, dass das Konzeptalbum pünktlich fertig war und dass die Leute, die sich für mich interessiert haben, die haben
dahinter nicht heiße Luft, sondern Bad Gastein.
Ja, und dann gab es als erstes den 6-Minuten-Film auf YouTube, auf dem langen Song Belgique, Belgique. Und also das finde ich bis heute noch richtig cool, dass mir das gelungen ist. Das kann ich gar nicht glauben.
Ja, dir sind ja tatsächlich im Leben eine Menge Sachen gelungen, die du vielleicht vorher selber nicht für möglich gehalten hättest. Ich würde gerne einen Satz zitieren aus dem Buch, das über dich erschienen ist. Du hast es nicht selber geschrieben, das habe ich allerdings erst festgestellt, als ich fertig war. Stand da im Nachwort, habe ich gar nicht selber geschrieben. Also das Buch, das über dich erschienen ist, aber du hast selbstverständlich sehr eng daran mitgearbeitet. Und in diesem Buch steht der Satz: Das Jahr verging gerade von 2003 nach 2004 und ich beschloss, mich ein zweites Mal zur Welt zu bringen, auf die unsanfte Weise. Und dieses Mal selbst. Meine Mutter war da bereits 12 Jahre tot. Ich nannte mich Friedrich Lichtenstein. Ja, also vielleicht kannst du noch mal mit mir gemeinsam dahin zurückreisen, wie es dazu kam, dass wirklich diese richtige Wiedergeburt notwendig war.
Also ich war gescheitert. Ich hatte keine Aufträge mehr als Künstler. Ich war Theatermann in Berlin und wenn ich jetzt ein Klempner gewesen wäre, wäre ich von Haustür zu Haustür gegangen. Überall gibt es Klempnerfirmen, die einen Klempner brauchen. Aber wenn man freiberuflicher Theatermann ist, gibt es eigentlich nur eine Stelle in Berlin, die dich ernährt. Und die hat mir Futter verweigert. Und da hatte ich kein Geld mehr.
Ist das die Volksbühne oder wer ist
das? Nee, das Freies Theater gibt es. Da gibt es den Senat und die haben noch Untergruppen. Aber da am Ende ist es die öffentliche Hand, die sagt, wir leisten uns Freies Theater. Und ich habe zwar an der Volksbühne auch gearbeitet, aber das war nicht mein Haupternährer. Also Haupternährer war Senat. Und die haben mir dann im März, glaube ich, gesagt, dass ich für das kommende, also laufende Jahr mir kein Geld mehr geben. Null. Und das ist hart. Ohne Geld. Da habe ich einige Sachen probiert. Ja, das Geld war weg. Meine Liebe ist dann auch gegangen. Dann ist die Wohnung verschwunden. Meine Kinder sind aus dem Haus. Und es ging immer weiter runter. Ich habe sehr viel gemacht. Das war das Gemeine. Es gab immer eine Art Karotte, die mir vor der Nase hing als Esel. Und ich habe viele Sachen gemacht, wofür sich andere einen Arm abhacken würden. Also wie gesagt, ich hatte auch eigene Abende sogar an der Volksbühne. Ich bin mit Katrin Bauerfeind und Dreisat im Balkan unterwegs gewesen, bin in tollen Clubs aufgetreten, in den tollsten der Stadt, aber auch in der Oper von Bordeaux, in London, überall tolle Sachen gemacht, mit der MS Europa gefahren, dort aufgetreten. Also eigentlich könnte man meinen, es ist gut gelaufen, aber es gab immer sehr, sehr wenig Geld dafür. Ja, und aber das, als es der große Schmerz war, dass meine Frau mich verlassen hat und dass ich dann irgendwie mich sehr, sehr schlecht gefühlt habe und ich gesehen habe, das läuft nicht mehr so richtig. Und dann wusste ich, okay, ich muss mich jetzt neu erfinden. Und dann habe ich mich Friedrich Lichtenstein genannt. Das heißt, mein Sohn hat mich so genannt. Und dann dachte ich, wird schon wieder. Und habe 10 durchgehalten, ja. Aber es hat wirklich 10 Jahre. Habe ich gebraucht, ne? Das war schon ganz schön lange.
10 Jahre, um wieder ganz, also ganz dich ganz richtig zu fühlen oder 10 Jahre wofür?
Dass ich ja wieder auf Gleisen bin, meine Sachen machen kann und auch lässig existieren kann. Also dass ich essen, trinken, wohnen, diese Sachen.
Ja, lässig existieren ist tatsächlich auch eine gute Sache. Ich habe lustig, als du es gerade erzählt hast, ich kannte dich in dieser Zeit. Nicht, dass wir uns jetzt oft begegnet wären, aber wir haben uns ja oft auf der Straße getroffen zum Beispiel. Und da würde ich jetzt sagen, man hat dir diesen Schmerz nicht angemerkt. Also lässig existieren ist dir offenbar nach außen dann immer noch ganz gut gelungen.
Ja, das. Ich war immer fröhlich auch und selbstbewusst. Und das hat dann auch meine Partner so manchmal in Wahnsinn getrieben, weil die gedacht haben, jetzt musst du doch endlich mal durchdrehen oder was. Das gibt's doch nicht. Und
ja.
Ich hatte auch zum Beispiel in einer Phase auch mal tolle Anzüge von meinem damaligen Schwiegervater an und ja, also eigentlich war ich immer fröhlich und dachte, wird schon.
Weißt du noch, wir sind uns mal begegnet morgens früh um 9.30 Uhr vor meiner Haustür und ich hatte mich ausgeschlossen und dann hast du gar nicht mal, dass du jetzt der jungen Frau in Not jetzt unbedingt direkt geholfen hast, aber du hast eigentlich dir das alles so angeguckt und hast gesagt, wieso, stell doch eine Leiter dran und dann steig bei dir ein. Und dann bist du aber auch so lässig davon geschlendert. Und genau so kam es. Ja. Ich habe dann von der anderen Straßenseite eine Leiter geborgt und bin dann bei mir eingestiegen und dachte mir, ach ja, hätte ich auch selber drauf kommen können. Hat aber Friedrich Lichtenstein gemacht. Also tatsächlich nach außen wirktest du schön stark und cool, so wie jetzt auch. Aber innen war es offenbar so düster, dass eine Wiedergeburt nötig war.
Mhm.
Das scheint ja gelungen zu sein. Würdest du das weiterempfehlen? Also wenn jetzt Leute sagen, oh, ich bin im Eimer, das ist eine Sackgasse hier, das Wiedergeboren, das Neubenamen, sowas, würdest du es als Methode weiterempfehlen? Oder war das nur was für dich?
Ja, es gibt so ein paar Sachen, die würde ich nicht weiterempfehlen, die dahin geführt haben. Aber die Sache mit dem Namen und sich selbst erfinden, würde ich empfehlen. Man muss nur darauf gefasst sein, dass es vielleicht nicht klappt.
Mhm.
Oder dass es 10 Jahre dauert oder 15 Jahre. Keine Ahnung, wer das noch so
durchhält. Das stimmt.
Durchhält.
Es gibt natürlich keine Garantie, dass ein schöner neuer Name und eine sozusagen Wiedergeburt dann auch so dazu führt. Aber man kann es ja mal ausprobieren, wenn
ja.
es Ihnen jetzt nicht gut geht, meine Damen und Herren. Probieren Sie es mit Wiedergeboren werden. Ja, also du hast dich neu erfunden, du hast dich selber neu auf die Welt gebracht. Wer ist denn aber dieser neue Charakter gewesen? Vorher warst du Holger Friedrich?
Ja.
Und danach warst du Friedrich Lichtenstein und wo ist der Unterschied?
Also der Friedrich Lichtenstein sah viel besser aus, er hatte helle Anzüge, er war so ein sehr eloquenter, aber sehr beweglicher, so eine Art Go-Go-Dancer, Entertainer, ein amoröser Typ, weltgewandt. Und ein bisschen schäbig, aber glamourös am Ende.
Mhm.
Ja, und das war, der hat überhaupt nichts mehr mit Theater am Hut, da hat er die Tür zugeknallt und sagt, verpisst euch, ihr Idioten.
Aber heißt es denn, dass der Mann, der du vorher warst, wirklich auf eine Art auch für dich privat begraben wurde? Also hast du wirklich gesagt, ich lasse das alles hinter mir? Oder gab es sozusagen wie eine On-Air- und eine Off-Air-Persönlichkeit?
Nee, nee, das ist alles Hand in Hand. Ich bin, wenn ich nachts schlafe, auch Friedrich Lichtenstein, früh aufstehe, bin immer Friedrich Lichtenstein.
Ja?
Und ich, ja, auf jeden Fall. Ich meine, da spielen ja immer so Aspekte von früher natürlich hinein, aber es ist auch ein komplett neues Umfeld, ganz andere Leute, außer meine Kinder.
Mhm.
Und ja, das ist komplett anders. Und Tag und Nacht, das ist also nicht wie, ich habe gehört, Atze Schröder hat noch eine andere Identität, wenn er die Perücke abmacht. Aber... Bei mir ist alles irgendwie immer.
Ja, er ist Atze Schröder ohne Perücke, nehme ich mal an. Und hast du irgendwas zurückgelassen, das dir manchmal fehlt? Also irgendwas an diesem, weil ich habe ja jetzt also das Buch über dich, nicht von dir, gelesen und der Holger Friedrichs war auch echt ein sehr sympathischer Charakter. Ich mochte ihn. Hast du was zurückgelassen, das, wo du manchmal denkst, schade, dass ich das jetzt auch mit begraben musste?
Naja, man hat viele Sachen verloren. Manchmal unbeabsichtigt. Ja, manchmal sind auch Leute gestorben. Zum Beispiel, ich habe dieses Buch dem Jan Engel gewidmet.
Mhm.
Der hat sich genau in dieser Zeit, als das geschrieben wurde, umgebracht. Auch war ein sehr guter Freund, mit dem ich sehr viel Spaß hatte. Wir haben sehr viel gesagt. Und ich habe gar nicht bemerkt, dass er so unter Druck stand, dass er sich umbringen musste.
Mhm.
Und ja, man, ich habe viele Sachen verlassen, aber ich bin... Eigentlich ganz froh, wenn man Dinge loslassen kann. Das finde ich eigentlich ganz schön. Durch meine vielen Umzüge habe ich auch immer mal was weggeschmissen. Ich habe ja auch mal ein Riesenhaus gehabt in der sächsischen Schweiz mit meinen Kindern, mit meinem Riesenschnauzer, mit zwei Autos, ein Carport.
Riesenhaus, so. Riesenschnauzer.
Ja, alles vollgeknallt mit die Schuppen und Keller und Böden und alles.
Ja.
Und dann, und jetzt, dann am Schluss bin ich ganz froh, nichts zu besitzen.
Diesen Faden würde ich gleich gerne nochmal mit dir aufnehmen, wie das ist, nichts zu besitzen. Weil es an Silvester ja vielleicht ein bisschen spät ist, sich Gedanken darüber zu machen, was man im nächsten Jahr ändern will, haben wir hier bei Plus Eins schon in den letzten Wochen Ideen für gute Vorsätze gesammelt. Kollegin Henrike Möller hat zum Beispiel Menschen getroffen, die es geschafft haben, sich von gesellschaftlichen Erwartungshaltungen zu lösen, um das Leben zu leben, das sie eben führen wollen. Diesmal trifft sie die Berliner Band Großstadtgeflüster. In ihren Texten positionieren die sich ganz klar gegen Leistungsdruck, gegen Selbstoptimierung, gegen ein Leben, das sich anfühlt wie ein Wettkampf. Wie es dazu kam und wie das geht, Teil der Musikindustrie zu sein, ohne wettbewerbsorientiert zu denken, das haben Jen, Raphael und Chris von Großstadtgeflüster, der lieben Henrike Möller, erzählt. Sie hat die Band nämlich in ihrem Studio in Schöneberg besucht.
Wir sind ja hier so in Raphaels Höhle und der ist ja der Mann an den schwarz-weißen Tasten.
Hier stehen Haufen Instrumente rum, diese Geige hier zum Beispiel. Die haben wir eigentlich nur gekauft, weil keiner von uns sie spielen kann und weil wir hoffen, dass es einer von uns irgendwann kann.
Wie lange steht die hier schon?
Seit, ich glaube, 2,5 Jahren.
Die Konkurrenz schläft nicht, aber ich schon.
Denn ich weiß, was ich nicht will, so zu werden wie ihr. Ihr zieht in den Wettkampf, ich zieh von innen an der Tür.
Wenn ich mir jetzt so vor allem vom letzten Album die Songtexte anhöre, dann würde ich jetzt so eure Lebensphilosophie so ein bisschen in die Richtung Hängertum, auch mal nichts machen, ein bisschen hedonistisch. Findet ihr euch da wieder?
Ja. Also ich kann wahnsinnig gut chillen so und das nehme ich mir auch irgendwie gerne. Und da muss ich auch nicht irgendwie Work-Life-Balance-Terminkalender für führen oder so. Aber ich merke jetzt gerade, wo ich chillen muss, ich hatte nämlich gerade eine Knie-OP, dass das gar nicht so geil ist. Und ich glaube, das ist auch immer wieder das, was wir in unseren Songs beackern, das Thema. Ich glaube, es geht viel weniger darum, zu sagen, hängt mal oder ich hänge jetzt, sondern es geht vielmehr um die Frage so, mache ich das, was ich jetzt mache, eigentlich, weil ich das machen möchte oder weil irgendetwas in mir sagt, ich müsste das jetzt tun.
Was sind denn eure Erfahrungen mit Selbstoptimierung? Dass ihr auch sagt, das ist Schwachsinn. Das ist ja, glaube ich, ein Zitat auf eurer Platte.
Dem kann man nicht gerecht werden, diesem Anspruch irgendwie. Eigentlich müsste man dann gewinnen. Eigentlich müsste man besser als alle anderen werden. Ich finde es für mich leichter, mit mir klarzukommen, halbwegs, wenn ich sage, ich schaffe eh ganz viel nicht von dem, was ich vielleicht anstreben könnte. So. Man kann es auch wirklich bandbiografisch beantworten, weil wir eigentlich ein Paradebeispiel für den Sinn einer etwas gechillteren Lebensform sind, weil es gab so ein bisschen die Zäsur 2015 bei uns. Das hat viel mit dem Album vor der EP Fürcherlee zu tun. Wenn man quasi so die Geschichte der Band wie so einen Aktienkurs vor sich sieht, dann ging da einiges nach unten, als dass wir ein paar kreative Kompromisse gemacht hatten. Sowas fühlt sich immer total schäbig an. Und das Album hat dann ökonomisch überhaupt nicht funktioniert.
Wir saßen irgendwie zusammen und haben gesagt, so alle Partner weg, alle Erwartungen weg, das muss wieder eine Hobbyband werden. Und nur unter der Voraussetzung, dass dieses Gefühl wieder Einzug erhält, dieses Spielplatz-Feeling irgendwie, machen wir weiter.
Uns hat quasi das Reduzieren auf uns selbst, auf keine Mittel haben, auf jede Maske abnehmen und alles eigentlich irgendwie egal finden. Das hat uns viel oder hat mich viel näher an mich selbst rangebracht. Und die Leute mögen es auch irgendwie mehr.
Und das Ergebnis dieser neuen Gleichgültigkeit war wirklich einfach auch dieser Song.
Ich höre euch nicht, ich bin in meinem Wochenendhäuschen in der Fickt-Euch-Allee.
Können wir vorstellen, dass es generell jetzt in der Musikindustrie nicht so ganz einfach ist, wenn man da jetzt nicht so der extrem irgendwie leistungsorientierte Mensch ist und vielleicht eher sagt, ich mache das in meinem Tempo und unserem Tempo.
Das ist was mich extrem unglücklich gemacht hat, weil ich war nie ein Konkurrenzmensch. Ich hab mich da immer entzogen, also schon im Kindesalter bin ich einfach zu sensibel für. Und dann war ich plötzlich in so einer Art Konkurrenzkrieg geschickt worden, wo ich plötzlich Leute, mit denen ich eigentlich total gern Bier trinke, wo man plötzlich nebeneinander sitzt und sagt, okay, dieses Pferd hat aber irgendwie die besseren Zähne und das hat irgendwie die tolleren Beine oder so. Ist so fleischmarktmäßig. Also mein Leben hat sich viel mehr angefühlt wie so irgendwie, ja, Waschmittel verkaufen. Guck mal, meins wäscht am weißesten. So, ihr wollt weiße T-Shirts, kauft mein Waschmittel. Und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Ich möchte nicht mehr mit Freunden und Kollegen konkurrieren. Und das Beste, sich der Konkurrenz sozusagen zu entziehen, ist, glaube ich, einfach die Entscheidung, vom Platz zu gehen und zu sagen, ich hole mir jetzt eine Wurst und eine Cola.
Stell dir mal vor, Frankie hätte gesungen, I did it your way. Das wäre so nie ein Hit geworden, Alter.
Aber was hättet ihr jetzt gemacht, wenn es nicht so ausgegangen wäre, dass jetzt quasi der Erfolg eigentlich damit kam, dass ihr euch losgemacht habt, dass ihr die Sachen jetzt so macht, wie ihr sie machen wollt? Es hätte ja auch anders ausgehen können. Welche Lehren hättet ihr dann gezogen?
Dann hätten wir halt einfach weiter kleine Brötchen gebacken und solange wie wir da irgendwie Spaß dran gehabt hätten, hätten wir es gemacht und wenn nicht, hätten wir halt damit aufgehört, weil das eigentlich jeder gerne möchte. Jeder hat irgendwie Bock, zu machen, worauf er Bock hat. Die allermeisten denken halt bloß, sie können das nicht oder sie dürfen das nicht oder in diesem Leben ist kein Platz dafür.
Was hast denn du da in der Hand?
Das sieht aus wie. Sie baut auch Instrumente.
Das hier ist zum Beispiel ein Stock, den ich im Wald gefunden habe mit einer Gitarrenseite und daraus habe ich so quasi. Kann man jetzt nicht so gut hören.
Ja, das müsste dich doch eigentlich ganz gut abholen, oder Friedrich? Das, was die Band Großstadtgeflüster jetzt hier gesagt hat. Angst abschütteln ist, glaube ich, eins der Sachen, die ich da so ein bisschen raushöre. Fühlst du dich da angesprochen?
Ja, das ist wohl ein guter Tipp. Angst abschütteln, sehr gut. Aber ich glaube, dass genau wie bei im Nichtstun gibt es natürlich auch viele Varianten. Genauso wie im Tun. Und im Korallenriff des Lebens ist allerhand möglich. Und oft sind ja die, die vorgeben, fleißig zu sein, einfach nur faul und redundant.
Könntest du kurz erklären, das Korallenriff des Lebens? Meine Mutter hat kürzlich einen Begriff geprägt, der heißt die Rushhour des Lebens. Sie sagte, Lina, das Gute ist, es gibt einen davor und es gibt auch einen danach. Jede Rushhour ist irgendwann zu Ende, dann ist es nicht mehr so anstrengend. Ist das wie das Korallenriff, von dem du sprichst?
Nee, diverser. Aber im Korallenriff des Lebens gibt es auch eine Rush-Hour.
Halt
ja. Nee, ich kann es auch begründen, ja, weil es gibt im Korallenriff des Lebens gibt es auch Rush-Hour. Ich denke mal, das sind so Schwärme von Fischen, die das Gleiche tun. Und lustigerweise ist ja Schwarmintelligenz eigentlich ein anderes Wort für Doofheit, aber es wird trotzdem immer verwendet als Schwarmintelligenz. Also die Schwärme sorgen dafür, dass die großen Fische die Kleinen schnell finden und mit einem Haps sehr viel fressen können. Wenn die jetzt einzeln werden, würden sie gar nicht gefunden. Und auch im Datennetz, wo es gern verwendet wird, sind die Schwärme eigentlich genau das Instrument, womit man Schaden anrichten kann und Böses tun. Also Schwarmintelligenz ist wirklich, und auch in der Biologie ist es so, dass die Fische, die es nicht drauf haben, schwimmen vorne weg. Und die anderen, die es drauf haben, die also
schwimmen
schnell,
hinterher, so clever.
Nee, ich kann ja sagen, warum. Weil die vorn, die gucken immer so hin und her und denken, und die anderen halten den Schwarm zusammen. Die sind agil, haben Instinkte und so weiter. Das ist tatsächlich so.
Wenn man sich das anhört, was die Band Großstadtgeflüster jetzt hier gerade erzählt hat, sie waren irgendwie fertig, sie hatten keinen Bock mehr. Es war alles irgendwie schmerzhaft, sie wollten nicht konkurrieren. Für mich klingt das alles, als wäre es eigentlich ein guter Zeitpunkt für eine Wiedergeburt gewesen, so wie du sie durchgemacht hast.
Ja, das...
Oder?
Naja, ja, ich finde es
haben
auch,
die ja nicht. Also sie sind ja dabei geblieben.
Nein, die machen
aber
ich kann das alles nachvollziehen. Also auch dieses, die Fleischbeschauung da in diesem Pop-Business. Ich meine, das ist auch wirklich, das merkt man auch, dass diese Musikindustrie halt eine Industrie ist und aktuell haben wir, glaube ich, Kapitalismus und da gibt es bestimmte Dinge, die sind genau so, als würde man Wurst verkaufen.
Moment, ich gucke noch mal kurz nach. Moment.
Ich weiß es auch nicht, wo wir gerade stehen.
Kapitalismus, ja, ich habe nachgeguckt.
Und Musik verkaufen ist eigentlich genau das Gleiche, als würde man Wurst verkaufen und dann darf man sich nicht aufregen, wenn die gleiche Mechanik greift.
Wie Wurst verkaufen, sagst du?
Ja.
Nur mit Musik.
Ja.
Das ist dann jetzt vielleicht ein schöner Moment für Musik und zwar Wurst von dir.
Kommissar d'amour, stalker love affair, je suis fatigué toujours. I prefer not to. Commissar d'amour, stalk a love affair, je suis fatigué toujours. I prefer not to. Aha. Du hast meinen Namen gesagt und am Telefon klang es schon so, als ob du mich magst. Jetzt bin ich jenseits des Desasters. Ich weiß ganz genau, du hast das.
Friedrich Lichtenstein oder auch Kommissar d'Amour. Oder auch natürlich der Delfinmann, der Elevatorman. Der Schmuckeremit, vielleicht ist das mal ein ganz gutes Stichwort. Du hast eine Zeit in deinem Leben gehabt und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, das muss unmittelbar vor oder nach deiner Wiedergeburt gewesen sein.
Später.
Kurz später, in der du einfach ja wie so eine Abkehr vom bürgerlichen, Abkehr vom Besitz, Abkehr von allem, was die Leute so normalerweise machen, vorgezogen hast. Und da bist du in ein großes Loft gezogen. Allerdings war das gar nicht dein Loft, sondern das war eine, oh Gott, verbessere mich, Brillenmanufaktur, ne? Mhm. Sowas. Und du hattest da eigentlich nur eine kleine Ecke. Also, und wenn dort das Licht anging, wenn da Feiern waren, dann wirkte das so unfassbar glamourös unter der Disco-Kugel. Alles schien und glitzerte und so. Und wenn das Licht ausging, da war ich jetzt ehrlich versprochen nie dabei, aber man kann sich's vorstellen, dann ging einfach das Licht aus und du bist da in das kleine Kabuff gegangen. Ja, wie ging's dir damit, alles hinter dir zu lassen und in sein kleines Kabuff zu ziehen?
Ja, ich war immer fröhlich, war gut drauf, hatte gute Anzüge, aber kein Geld mehr. Und hatte ich einen Freund, der hat diese Brillenmanufaktur betrieben und der hat mich immer mit kostbaren Sonnenbrillen ausgestattet und hat dafür als erster auch gesorgt, dass ich gut aussehe. Auf den Fotos hat er viel Photoshop und so gemacht. Und dann bin ich eines Tages zu ihm und habe gesagt, guck mal, ich könnte doch da oben wohnen in diesem Zimmer. Und er sagt, wo ist denn dein Zimmer? Was ist das für ein Zimmer? Und dann war das eigentlich ein Treppenabsatz aus Metall. Der war vielleicht zweimal so groß wie dieser Tisch. Mhm. Da habe ich mir aus Getränkekisten ein Bettchen gebaut und da habe eine schöne rote Decke draufgelegt. Dann meine Anzüge hingen da oben in so einem Stahlträger. Einen kleinen Schreibtisch habe ich mir gebaut mit einem Kaktus drauf. Und dann gab es die Tür für die Raucher zur großen Terrasse. Mhm. Habe ich eine Dusche draußen hingebaut, mit Gold beklebt.
Natürlich.
Und dann habe ich da gelebt als Schmuckeremit. Und interessanterweise war es so, dass ich nichts machen musste. Ich war einfach wie so ein Wellensittich oder eine Grünpflanze da. Das hat den Leuten gereicht. Und ich konnte also, musste keine Miete zahlen, hatte immer Kaffee und Mineralwasser und hab da gelebt und war, obwohl ich nichts gemacht habe, eine Inspiration für die, die da gearbeitet haben. Und manchmal bin ich zum Frühstück in die Tankstelle gegangen und hab da so gelebt, ich weiß gar nicht, genau 2 Jahre oder so.
Aber das heißt natürlich auch, du hast dich dort gut benommen. Also du hast keinen Dreck gemacht, du hast jetzt nicht irgendwie deine Schlipper da überall im Loft liegen lassen, sondern du warst natürlich wie zu einer gewissen Disziplin gezwungen.
Ja. Das war das Härteste auch.
Ja, ne? Weil wenn man eine Wohnung hat, dann wirft man ja gerne die Sachen hier und dahin. Aber das heißt natürlich auch, dass du die Freiheit kennenlernen durftest, die man empfindet, wenn man keine Sachen mehr hat.
Ja, genau. Und das wurde immer leichter. Also auf dem Weg dahin gab es auch immer abends also in der Kneipe so Gespräche. Da hat man so aufgezählt, was man alles nicht hat, wie andere aufzählen, was sie alles haben. War ich sehr, sehr stolz. Immer zu sagen, ich habe kein Bett, kein Fahrrad, kein Auto, kein Fernseher, kein Telefon, kein Konto. Ich habe nichts außer eine Matratze. Und da habe ich auch noch gewohnt. Auch es gab so eine kleine Wohnung, die war nicht besonders hoch. Und da hatte ich einfach nichts tatsächlich. Und interessanterweise gab es immer irgendwelche neuen Aspekte, die sehr philosophisch waren. Und eigentlich, wo man dachte, es ist eigentlich ganz cool, nichts zu haben. Und jetzt habe ich richtig, muss mich zwingen, Dinge zu besitzen. Weil ich natürlich nicht nur, man ist ja ein Schmarotzer von der Arbeit der Leute, die den ganzen Tag mit Einkaufen und Elektroschrott quasi herstellen beschäftigt sind. Und diese ganze Evolution unserer Welt hat ja damit zu tun, dass Leute sich tatsächlich aufmachen und Geräte kaufen, die eine Weile probieren, ganz viel Zeit verschwenden, dann gehen die kaputt, dann kaufen sich die nächste Generation diese viele Arbeit, die Käufer machen, damit die Maschine wächst. Von der bin ich ja auch Nutznießer, obwohl ich mir keine Maschine kaufe. Und da muss man auch ein bisschen zurückgeben und muss auch sich an Dinge gewöhnen und Dinge kaufen, die einem gefallen. Das fällt mir aber sehr, sehr schwer.
Jetzt ist ja das bewusste Entscheiden für wenig Dinge durchaus etwas anderes als Armut, mit der du auch schon zu kämpfen hattest. Mhm. Oder geht vielleicht das eine in das andere über?
Ich habe mich immer mit Armut und Luxus beschäftigt und das ist interessanterweise, liegen die richtig, richtig nah beieinander. Und nichts zu besitzen ist auch sehr, sehr teuer. Man muss alles sich ausleihen, wenn man es haben will. Und das ist aber auch gleichzeitig ein Symptom für Armut. Ich habe mal einen Mittagsschlafsaal gemacht für Berlin, das war 2000. Da gab es Leute, die waren das in extremem Luxus. Man hat ein Hotelzimmer oder eine Wohnung, geht arbeiten und mittags legt man sich nochmal für 6 Mark war es, glaube ich, in ein Bettchen. Und es gab auch Leute, die hatten kein Geld für ein ganzes Hotel oder für eine Wohnung. Die haben sich in die frisch gemachten Betten für 2 Stunden gelegt und haben dann nur 12 € zahlen müssen. Also es gab auch Diktierstuben oder Boccia-Säle. Ich habe gelernt, dass so Luxus und Armut sind sehr, sehr nah beieinander.
Ja, Dinge. Also, ne? Manche sind wichtiger, andere sind weniger wichtig. Und du hast uns einen Gegenstand mitgebracht, der für dich wichtig ist. Und ich würde behaupten, dieser Gegenstand ist genau auf der Grenze, also zwischen Luxus und Armut, glaube ich. Zeig doch mal, was du mitgebracht hast.
Also hier, ich habe mitgebracht goldene Fingernägel. Das ist ein Folien, die klebe ich mir auf meine Finger. Und ja.
Ja, da war ich doch nicht schlecht. Also sieht sehr luxuriös aus, aber jemand, der arm ist, kann es sich unter Umständen auch leisten.
Ja, das kann sich tatsächlich jeder leisten. Sieht aus wie Gold und ist aber keins.
Was kostet das denn ungefähr?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Also es hat... meine Tochter kauft das immer, meine Jüngste. Ich könnte sein, dass das sehr unterschiedliche Preise hat, von 1,80 Euro bis 3,40 Euro. Und das ist sehr, sehr toll. Das war auch die Idee von meiner Jüngsten, die sagt, mach das mal, sieht cool aus. Und das habe ich sehr oft drauf. Manchmal habe ich es nicht drauf, wie zum Beispiel heute, damit sich die Fingernägel erholen.
Warum müssen die sich davon erholen? Kann ich das mal sehen? Nee, nicht die Nägel.
Nägel müssen sich schon erholen. Die gehören zum Blutkreislauf und auch Nagellack ist ja nicht nur gut für die Fingernägel.
Ja, hast recht.
Und man muss die abmachen. Aber diese Folien kann man auch im Auto noch, wenn man nach Hause fährt, abziehen.
Mit den Zähnen nehme ich an.
Nehmen wir einfach so rumkratzen, weg ist es. Und dann sehen die Fingernägel ganz sauber aus, weil kein Schmutz rankam durch die Folie. Das ist ein schönes Accessoire.
Also das sind jetzt 18 goldene Sticker, die machst du dir auf deine Nägel drauf. Und dann siehst du aber wirklich aus wie jemand sehr, sehr Geiles.
Ja,
kann
ja,
man schon sagen, oder?
Ja. Das sagen auch manche, die Hängengebliebenen sagen das. Und es tut mir auch leid für die Leute. Aber ich bin nicht dran schuld. Ich habe ihnen sehr viele Möglichkeiten gegeben, andere Worte zu lernen, zu verwenden.
Ja.
Und ich habe auch sehr viel Zeit mit anderen Sachen verbracht.
Sie sehen dich und in ihrem Kopf ist nur ein einziges Wort. Das tut mir so leid.
Ja, für die Leute tut mir das auch leid. Und vor allen Dingen meistens verwenden sie noch das falsche Wort.
Warum? Was sagen die Leute?
Die sagen meistens leider geil.
Um Gottes Willen, das ist ja ganz was anderes.
Ja, aber die sind so, die Leute, ganz oft.
Leider geil ist ein Song von der hervorragenden Hamburger Band Deichkind, die du, glaube ich, auch persönlich kennst.
Ja, mit denen habe ich auch zusammengearbeitet.
Ja, genau. Ja. Und super geil ist jetzt der Begriff, der in deiner Edeka-Reklame vorkam. Und sehr, sehr geil ist etwas, das ich aber trotzdem mit dir in Zusammenhang bringe.
Ja. Es gibt auch noch richtig geil, gibt es auch noch.
Das ist Icke und Er aus
richtig,
Spandau.
Richtig, gab es auch. Und dann gibt es auch noch geizesgeil. Und dann gibt es noch Affengeil oder Affentittengeil, gibt es auch noch. Und dann gibt es noch Bruce und Bong mit geil ist geil oder so. Ja, geil. Ja. Also es gibt immer, wenn Kreative so richtig durchstarten.
Dann kommt was mit geil.
Ja.
Sag mir nur mal, weil wir jetzt über Gegenstände gesprochen haben. Welche Dinge braucht man unbedingt? Also was ist wirklich unverzichtbar?
Privatsphäre. Das habe ich gelernt in meiner Zeit als Schmuckeremit. Privatsphäre braucht man. Man muss einen Ort haben, wo keiner rein kann, wo man für sich sein muss und darf. Und diese Privatsphäre, die spüren auch Leute. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel wohnen würde in diesem Studio und hätte da eine Pritsche, ich würde die Matratze zusammenrollen. Ich sage dir, Leute mit Nerven würden hier reinkommen und sagen, Moment mal, was ist denn das da hinten? Wohnt da jemand? Und er wäre nichts außer meine Aura.
Ach, das hast du schön
aber
gesagt.
Aber es ist so.
Ja.
Es ist wirklich so. Würde auch dir so gehen. Du gehst irgendwo lang und denkst, Moment mal, hier wohnt da hinten jemand?
Ne? Es gibt einen sehr schönen Satz von Reinhard Grebe in dem Song Mittelmäßiger Klaus. Da sagt er, meine Aura liegt irgendwo da hinten. Liegen lassen, wenn sie finden. Das finde ich tatsächlich auch sehr schön. Aura.
Aura, ja, gibt es.
Gutes Stichwort.
Aura gibt es.
Friedrich Lichtenstein, mein Gast heute. Sehr berühmter, wichtiger Mann, aber auch ein Freund, wirklich. Also man muss sich ja nicht jeden Tag sehen, um zu sagen, man ist Freunde. Ich würde das von dir jetzt einfach mal so sagen. Und aber auch ein bisschen Vorbild. Friedrich Lichtenstein, du bist geboren, auch du bist irgendwo geboren, damals noch Holger Friedrichs, und zwar in Eisenhüttenstadt. In Eisenhüttenstadt. Da denken die Leute jetzt erstmal an nichts Gutes, an irgendwas Graues, was nach Smog riecht und DDR ist. Aber in Wahrheit war das eine kleine bunte Zuckerbäckerwelt. So beschreibst du sie auf jeden Fall in dem Buch über dich.
Ja. Also es hieß ja Stalinstadt. Also bis 61, das klingt ja noch grausamer als Eisenhüttenstadt. Ja, das war eine Planstadt. Das war alles ausgedacht, in den Sand gesetzt, wie man so schön sagt. Es gab sehr viele Skulpturen, Brunnen, Blumen, Reliefs, Schmuck an Häusern. Gleichzeitig war es sehr quadratisch, praktisch gut. Es gab keine langen Wege zur Arbeit, in die Schule, in die Kinderkrippen und Kindergärten, die Musikschule. Wir hatten einen Pool im Hof. Viele Höfe hatten einen Pool, da konnte man als Kind den ganzen Sommer baden. Wir hatten eine Sprungschanze. Wir hatten eine große Freilichtbühne und
ihr hattet Lautsprecher auf den Straßen, richtig. Aus denen in deiner Erinnerung so eine Art Ostversion von Rocketman von Elton John lief.
Ja, das hat wahrscheinlich der gutwillige Autor so gedacht, aber ich hätte es mir gewünscht natürlich. In Wahrheit kam klassische Musik und sicherlich auch Märsche. Mhm. Und es war Sonntag und man hat die Autos gewaschen. In unserer Straße, in der Maximo-Gorki-Straße, gab es aber nur zwei Autos.
Ihr und der Augenarzt.
Richtig.
Ne? Ja.
Wir hatten ein P70.
Ja.
Ja, war ganz toll.
Da gibt es ein ganz hübsches Bild auch in deinem Buch. Da stehst du als sehr kleines Kind an dem Auto und die Bildunterschrift lautet: Konnte ich wirklich schon stehen oder wurde ich drapiert?
Ja.
Ja, jetzt ist das ja eine ziemlich unwirkliche Welt, wie du sie da beschreibst. Könnte das der Grund dafür sein, dass du danach selber unwirkliche Welten geschaffen hast, dass du aus so einer Zuckerbäcker-Welt kommst?
Das habe ich erst spät mitbekommen. Am Anfang habe ich natürlich immer vermieden, das zu sagen, weil ich war nicht besonders stolz darauf, aus Eisenhüttenstadt zu kommen. Ich bin auch relativ zeitig da weg. Aber später habe ich gemerkt, dass ich nicht drumherum komme. Und ich bin nun mal da aufgewachsen und ich habe dann dieses Alleinstellungsmerkmal auch genossen. Also in Fachwerkstädtchen mit Kirchen, wo dann die Messdiener ein bisschen anders behandelt wurden, als man das erhofft hat. Das ist ja an mir vorbeigegangen, dieser Kelch. Also ich war also nicht in diesen Fachwerkstädtchen oder Gründerzeithäusern, ich war eben in einer ausgedachten Stadt, dass diese Architektur merkwürdig nah auch an der Nazi-Architektur hing, das ist mir dann auch viel später erst aufgegangen. Und mir ist auch erst später aufgegangen, wie nah das eigentlich auch an dem desaströsen Ende des Zweiten Weltkriegs war. Also wie viel Leichen da tatsächlich, wie dreckig es den Leuten ging, wie viele Soldaten nach Hause gekommen sind. Und das war 10 Jahre später, hat man diese Stadt gebaut. Und jetzt haben wir 30 Jahre nach Mauerfall und wir wissen immer noch, wie es wehtut, wenn einer sagt, du bist ja aus dem Osten, ne? und die Ostgeschichten erzählt, bei denen es vielleicht nicht ganz so viele gestorben waren.
Ja.
Und wenn ich das dann sehe, da denke ich auch, mein Gott, was für eine Leistung oder was für ein Antrieb, das zu tun. Und gleichzeitig geht es mir auch so ein bisschen wie vielen, dass eigentlich auch die Libido des Heranwachsenden oder die kindliche Träumerei oft Dinge positiv umarmt, die gar nicht so schön waren am Ende. Und in Erinnerung sagt man, ach, wie toll es war. Und dann sagt einer, du, das war ein Schweinestall, da hast du gespielt und es hat richtig nach Scheiße gerochen die ganze Zeit. Und du sagst, es war die schönste Zeit deines Lebens, weil du warst 3 und die Oma war in der Nähe. Und also das will ich jetzt auch nicht so überbewerten, muss aber sagen, dass dieses Eisenhüttenstadt, Steinstadt, ich habe mich auch dann sehr schnell in den Westen begeben und hatte auch meine Partnerin, mit der ich meine Hauptzeit verbracht habe, die kam aus dem Westen. Und die haben mir dann auch gespiegelt, dass die das sehr besonders finden. Und das mache ich heute noch so. Wenn ich jemanden treffe, der mir sehr wichtig ist, dann fahre ich mit dem nach Eisenhüttenstadt und laufe da rum und gucke mir das an und sage, guck mal hier, die Brunnen sind leider verschüttet, die Skulpturen sind abgesägt, der Pool hat kein Wasser mehr, aber man ahnt noch, wie paradiesisch das gemeint war.
So ein bisschen so ähnlich wie auch Bad Gastein gewesen ist, vielleicht verschüttet und paradiesisch und dennoch hat es einen morbiden Charme, sagt man, glaube ich.
Naja, eigentlich ist das gar nicht morbid, es ist eher so pudrig und schön und utopisch. Bad Gastein ist das ganze Gegenteil von Sozialismus, es ist erzkapitalistisch, da geht es um Hotellerie, um Hybris und das ist richtig, richtig. Aber ist auch sehr schön und das erinnert mich eher, hat mich der Zustand, in dem ich Bad Gastein kennengelernt habe und er ist immer noch so an Berlin-Mitte nach Mauerfall erinnert und da gab es eben viele Berliner, die auch mit Bad Gastein eher was anfangen konnten. Alle anderen haben sich geschämt und wir wussten, nie ist so viel Hoffnung wie in so einem kaputten Ort, weil da kann man alles neu reinfließen lassen, da kann alles neu beginnen, man kann all die Karten nochmal neu mischen, wenn jeder Quadratzentimeter mit Gold ausgelegt ist in solchen Kurorten. Dann geht da gar nichts mehr, das macht eher traurig. Aber wenn da Brachen sind, leere Häuser, leere Hotels, dann geht mir schon das Herz auf. Also es ist was ganz anderes. Bad Gastein ist morbid, okay. Zerstört in den Bergen und Eisenhüttenstadt ist pudrig, ausgedacht, am Reißbrett ausgedacht und als Arbeiter- und Bauernparadies auch konzipiert.
Viele Orte, wie du sie später geschaffen hast, sagen wir mal Landebahn für Engel, oder auch Tankstellen, an denen du dich aufgehalten hast, sind ja auch im Grunde genommen ausgedachte Orte, oder?
Alles ist irgendwie ausgedacht, von Menschen ausgedacht, muss man schon sagen. Das ist die Kultur und die Natur. Also Kultur ist, was die Menschen sich ausdenken und Natur ist, was die Natur sich ausdenkt. Die Wissenschaftler werden immer schlauer, man weiß, dass Bäume miteinander reden, es wird immer komplexer. Vielleicht gibt es tatsächlich auch mal einen großen Wandel, den wir noch miterleben. Aber ich interessiere mich vor allen Dingen für Dinge, die erstmal schäbig sind. Also wenn etwas irgendwie belächelt wird, kleines oder schäbig.
So wie Tankstellen.
So wie Tankstellen oder Mittagsschlaf oder Toilettenpapierwerbung oder eigentlich die ganzen Sachen, mit denen ich mich richtig intensiv beschäftigt habe, waren Sachen, die man belächelt hat. Bad Gastein wurde auch belächelt. Ich war in Baden-Baden mal bei einer Veranstaltung. Da haben die mich gefragt, was machen Sie als nächstes? Aber Bad Gastein beschäftigt mich. Da haben sie alle totgelacht. Und es ist immer gut, wenn jemand einen Impuls hat, zu sagen, das ist doch richtiger Schrott, das ist doch blöd, das ist doch lächerlich. Dann werde ich wach, dann finde ich es toll. Und dann beschäftige ich mich damit und bin dann bei diesem viel zitierten Boris Kreuz, der sagt, es gibt nichts Neues, sondern nur die Profanierung des Erhabenen und die Evaluierung des Profanen. Und das glaube ich ihm. Und deshalb beschäftige ich mich mit profanen Dingen und versuche, die heilig und glanzvoll zu machen.
Profane Dinge heilig und glanzvoll machen. Der koreanische Machthaber Kim Jong-un, er lebt in Saus und Braus, während seine Untertanen darben. Donald Trump glaubt, er stünde über dem amerikanischen Gesetz und hierzulande liebäugeln auch manche Politiker nach der Amtszeit ja mit gut bezahlten Jobs in Industriezweigen, die sie früher reguliert haben. Die Erklärung aus der Machtforschung ist eigentlich eindeutig. Die Mächtigen dieser Erde nutzen ihre Position knallhart und zwar zum eigenen Vorteil aus. Doch wie sieht es im Arbeitsleben aus? Also nutzen mächtige Chefs ihre Machtpositionen auch aus oder kümmern die sich liebevoll um ihre Mitarbeiter? Wie es die Führungsforschung wiederum nahelegt. Eine Wissenschaftlerin aus Tübingen, die versucht, diesen Widerspruch aufzuklären und hat für ihre Arbeit bereits einen Preis als Nachwuchsforscherin erhalten.
Was ich probiert habe, ist zwei Forschungsrichtungen zusammenzubringen, von der die eine sagt, Macht ist Freiraum, keine Verantwortung. Und die andere sagt, Macht bedeutet Verantwortung und Mächtige müssen sich verantwortlich zeigen.
Visionäre Geschichten aus der Wissenschaft.
Mein Name ist Annika Scholl. Ich arbeite am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen. Die Machtforschung kommt eher aus der Grundlagenforschung der Psychologie. Also was passiert mit Menschen, wenn sie Macht innehaben? Und Macht kann in jedem Kontext sein, kann auch in einem Sportteam zum Beispiel sein oder in der Familie. Und die hat eben ganz lange die Sicht vertreten, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Die Führungsforschung ist so eher der angewandtere Bereich in Organisationen der Psychologie. Die schaut sich eher an, was muss denn eine Führungskraft tun, damit sie effektiv ist. Und dieser Bereich der Forschung liegt eigentlich nahe, naja, als Führungskraft muss ich mich verantwortungsvoll zeigen und muss ich Verantwortung übernehmen. Das tun aber Mächtige häufig nicht. Dazu gibt es einiges an Forschung, dass es eben so ein bisschen diese Ich bin der Chef und ich habe das Sagen-Mentalität gibt. Dass Mächtige aggressiver handeln, dass sie egoistischer handeln, dass sie weniger wichtige Informationen mit anderen teilen etc. Auf ein Beispiel hinuntergebrochen, wenn Sie sagen, ich und mein Chef, dann würde die eine Forschungsrichtung sagen, mein Chef beachtet meine Interessen gar nicht. Jetzt weiß ich aus der Führungsforschung, aus der anderen Perspektive, so funktioniert das aber nicht.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Mein Heureka-Moment in dem Zusammenhang war, ich habe mit einer Führungskraft aus der Wissenschaft gesprochen, ihr so ein bisschen von meinem Dilemma erzählt, von der Lücke, die ich hier wahrnehme. Und sie sagte dann so im Gespräch ganz empört, ja, aber es sind doch nicht die Führungskräfte, sondern eher die Mitarbeitenden, die ihre Verantwortung einfach so mal an der Garderobe abgeben können. Das war für mich so der Moment, dass ich gemerkt habe, okay, es scheint so zu sein, dass Führungskräfte auch hin und wieder Macht mit Verantwortung assoziieren.
Und was hat's gebracht?
Als Arbeitnehmer oder auch als Führungskraft denke ich, kann das in dem Sinne nützlich sein, dass ich weiß, okay, ich kann bei mir selber verantwortungsvolles Handeln fördern, indem ich mir zum Beispiel bewusst mache, ich gehöre dazu zu dem Team, die anderen sind mir wichtig oder indem ich alleine schon meine Aufmerksamkeit auf andere richte. Zum Beispiel bin ich dann eher gewillt, anderen zuzuhören, mit denen zusammenzuarbeiten und wichtige Ratschläge, wichtige Informationen von ihnen einzunehmen. Und das kann aber eben auch dazu führen, dass ich mehr Stress empfinde und dass ich vielleicht eher für meine Erholung gut sorgen muss als Führungskraft.
Tja, klingt jetzt für mich gar nicht so neu oder verrückt. Würde ich einfach so unterschreiben, dass es sich so verhält. Was sagst du dazu?
Ja, ist nicht neu, ne?
Nee.
Aber kann es immer wieder sagen. Das Weihnachten schön ist am 24. ist auch nicht neu. Wird immer wieder gesagt, wird immer gefeiert. Also ist nicht schlimm, Sachen zu wiederholen, die schon alle wissen.
Babys sind niedlich, Nazis sind doof, Hundekacke stinkt.
Zum Beispiel.
Dinge, in denen wir uns einig sind.
Das muss einfach wiederholt werden.
Ja. Du hast ja vorhin auch gesagt, Leute, die wie fleißig aussehen, sind in Wahrheit redundant.
Ja.
Das werde ich mir auch merken, mein Lieber.
Mach das. Aber vergiss es dann auch, oder? Das ist auch schön, wenn man was vergisst.
Friedrich Lichtenstein, der heute mein Gast ist, hat viele Orte bereichert, möglicherweise sogar etwas schöner gemacht. Du hast vorhin gesagt, zeig mir etwas Profanes und ich werde das versuchen glänzen zu lassen und aufzumöbeln. Das gilt auch für Bad Gastein, eigentlich wie ein Sanatorium. Ne? Ist das eigentlich ein Sanatorium?
Ja, ist ein Kurort, ja.
Ein Kurort. Heißt Sanatorium, dass man da alt wird oder heißt es, dass man da Verrückte hinschickt? Da bin ich gerade selber nicht so sicher. Ist nicht Sanatorium ein Ort, wo
so wie Alte hingehen.
Wie eine Klapsmühle. Ach, das ist für Alte, ja?
Nee, da kann man in Radon baden. Und das ist, wie alle schlauen Kurverkäufer sagen, die es ist gut, wenn man einen Kinderwunsch hat. Da kann man hingehen und dann wird man schwanger.
Ah.
Und deshalb fahren da auch viele Leute hin und fangen was mit dem Masseur an und werden dann auch schwanger. Auch die Mutter von Mozart hat irgendwie ist da schwanger geworden. Also Radon ist sehr gut für zum Schwangerwerden.
Aber wenn man da jetzt ist in Bad Gastein, ich kenne es leider nur von Bildern, ich wünschte, ich hätte es mal besucht.
Musst du machen.
Hat man da nicht direkt ein Bedürfnis zu flanieren oder sich auf eine andere Art alt zu verhalten? Ich nenne das immer, entdecke die innere Uromi, wenn ich so im Park gehe und immer langsamer werde. Ist das auch was in Bad Gastein mit dir passiert?
Ja, man kann da flanieren. Ich bin ja kein Bergsteiger und ich habe auch Angst vor Wintersport und Wintersportgebieten. Aber Bad Gastein ist eher ein städtischer Eindruck. Dort kann man auf einer Nulllinie unendlich weit laufen, weil da auch der Kaiser und die Kaiserin waren. Die soll es nicht so anstrengend haben. Man kann da tatsächlich flanieren. Das liebe ich. Und es gibt auch junge Menschen, die langsam laufen. Es gibt auch alte Menschen, die haben so Funktionskleidung an und laufen ganz schnell. Also es gibt beides.
Aber wenn man da hingeht, fühlt man sich direkt ein bisschen, also nicht älter im Sinne von an Jahren älter, sondern einfach gesetzter. So auf jeden Fall kam das rüber, die Bilder, die ich da von dir gesehen habe.
Ja, aber man muss in die richtigen Hotels gehen.
Aha.
Dann ist man umgeben von jungen Leuten, von Freaks und feiert dort hart und hat einen richtigen Kater und darf nicht zu heiß baden. Und da sind vor allen Dingen junge, coole Leute, die da richtig feiern.
Okay.
Im Hotel Regina, im Haus Hirt und im Haus Miramonte zum Beispiel. Aber es gibt auch Plätze, wo richtig alte Menschen sind.
Und das ist der Ort, an dem Belgique entstanden ist. Tatsächlich mein Lieblingsstück von dir. Doch, ja. Belgique.
1958 war ich das erste Mal in Belgien, in Brüssel, auf der Expo. Ich war damals 30 Jahre alt, war freundlich und sah extrem gut aus. Ich nahm mir ein Zimmer bei Madame Cuvillier in der Avenue Blumendal. Und weil Madame mich mochte, gab sie mir das Zimmer unter dem Dach. Neben den Tänzerinnen der Bluebell Group. Madame Bluebell war eine ganz große Choreografin in Paris, aber nicht so groß wie Busby Berkeley in der Welt. Belgique, er kommt nie mehr zurück, Brigitte. Je suis fatigué, Bruxelles, sous la neige.
Friedrich Lichtenstein, du hast, so wie wir es uns abgesprochen haben, jetzt auch schon angefangen, diese kleinen goldenen Aufkleber, über die wir vorhin gesprochen haben, die klebst du dir jetzt gerade akribisch, liebevoll, sorgfältig auf deine Fingernägel drauf.
Mhm.
Denn das ist der Partystil von Friedrich Lichtenstein. Oder vielleicht eigentlich bei dir ist ja sogar ein bisschen Alltag. Aber in wenigen Tagen endet das Jahr 2019. Und das wollen wir natürlich auch glamourös zu Ende gehen lassen.
Mhm.
Darum habe ich mir jetzt hier einen knallroten Lippenstift auch hingestellt. den ich jetzt auftragen werde. Und ich habe auch Parfum nicht vergessen. Das sind die zwei Sachen, die ich mitgebracht habe. Lass uns doch noch mal ganz kurz sagen, was gehört denn für dich zu so einem guten Auftreten dazu? Wie sieht man gut aus?
Also man muss auf jeden Fall 2, 3 Geheimnisse haben. Und Selbstbewusstsein, das ist das erste Ding. Man kann reinkommen wie eine Schlampe, aber wenn man selbstbewusst ist und 2, 3 Geheimnisse hat, dann ist es schon mal ein guter Start. Dann gibt es tatsächlich so Feng Shui-mäßig Plätze in dem Laden, wo sich es am besten steht. An irgendwelchen Säulen.
In jedem Laden, oder?
In jedem Laden. Den Ort muss man finden halt. Brauche ich Licht? Brauche ich weniger Licht? Was ist nehmende Blume? Was ist da? Und man muss den Platz finden, wo man steht. Und wenn man den dann hat, dann muss man da bleiben. Mhm. Wenn man mit einer Sonnenbrille beginnt, dann darf man die nie abnehmen. Mhm. Auch nicht, wenn man besoffen ist und im Bett liegt. Die Sonnenbrille, wenn die einmal aufgesetzt ist, muss immer bleiben. Niemals runternehmen.
Ist eine Sonnenbrille nicht ein bisschen plump?
Ja, aber manche Leute dürfen das. Mhm. Und die Leute haben gute Instinkte.
Die Leute haben gute Instinkte dafür, wer das darf und wer das nicht darf.
Ja, ja. Mhm. Es gibt Leute, die nehmen es richtig übel und bei anderen erwarten sie, dass sie die Brille auflassen.
Ja.
Und ja.
Okay, also wir merken uns, sei kein Idiot. Du musst schon wissen, ob du der richtige Typ für eine Sonnenbrille bist, ob du dir das leisten kannst. Ansonsten gilt aber schon auch feiner Zwirn, oder?
Ja, gute Anzüge sind toll, ja.
Gute Anzüge, man sieht ja dich jetzt auch eigentlich nicht in Jogginghosen.
Nee, ja, habe ich einmal ausprobiert, ist wirklich scheiße. Fühlt sich richtig scheiße an. Und blöderweise hat der Liam, mit dem ich zusammen jetzt Musik mache, hat mich dann gefilmt und das ist wirklich unglaublich.
Liam Mockridge.
Yes, der ist mit dem immer sehr schöne Musik gerade.
Ja.
Und das sieht richtig scheiße aus.
Die Musik, die du mit Liam Mockridge zusammen machst, ist tatsächlich empfehlenswert. Wunderbar, habe ich mir heute auch nochmal angehört.
Süß.
Und auch Sie da draußen können sich das anhören. Ich weiß, dass Sie das können. Und nunmehr sind wir eigentlich am Ende, mein Lieber. Ich habe den Lippenstift aufgetragen. Ich werde jetzt hier noch mit dem Parfum, aber nicht so doll. Ich weiß nicht, wer nachher hier ins Studio kommt. Vielleicht gefällt der Duft den Leuten nicht. Ich sprühe das immer in den Raum und gehe dann einmal hindurch.
Damit echt, es nicht, so zart bist du?
Ja, damit es nicht zu penetrant ist. Das werde ich jetzt machen. Bevor ich das mache, sage ich aber noch herzlichen Dank, dass du hier warst. Herzlichen Dank, dass du mit mir dieses Jahr hast ausklingen lassen. Denn für mich ist es jetzt hier zu Ende. Ich muss nicht mehr arbeiten in dem Jahr 2019.
Toll.
Und ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Ich wünsche mir, dass du einmal wiederkommst.
Mhm, mache ich.
Und ich fühle mich ganz, wie soll ich sagen, je suis fatigué toujours.
Es gibt noch eine Steigerung.
Und die
Super Crüvé. Super Crüvé.
Okay. Bis zum nächsten Mal, Friedrich Lichtenstein.
Ich danke dir, liebe Caro.
Ciao.
Ciao.